Autoritäre Herausforderungen und die feministische Außenpolitik. Es gehört inzwischen zu den traurigen Eigenarten der deutschen politischen Landschaft, dass die Reaktion auf Kritik von außen stets vorhersehbar ausfällt. In den seltensten Fällen wird zuerst gefragt, was ist da dran? In der Regel lautet die Frage, wer hat es gesagt? So fiel die Reaktion auf die Rede des US-amerikanischen Vizepräsidenten J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2025 in eben jenes Raster. Vance erklärte unter anderem, Deutschland habe ein Problem mit der Meinungsfreiheit, was stimmt, und keine Vision, keine Philosophie mehr, wohin es eigentlich politisch wolle, was auch nicht falsch ist. Die peinliche und dümmliche Reflexartigkeit, mit der weite Teile des deutschen politischen Spitzenpersonals hierauf reagierten und sich damit in moralischer Selbstzufriedenheit suhlten, hat mich ernsthaft betroffen gemacht. Denn wo ist eigentlich der noch vor Jahren urdeutsche Anspruch hin, kritische Hinweise als Ansporn zu nehmen, es besser zu machen? Unsere Ambition endet dort, wo unser Wirken von Menschen in Frage gestellt wird, denen wir nicht recht geben wollen. Es ist arm. So kam es, wie es kommen musste. Robert Habeck, der sich zu diesem Zeitpunkt kurz vor der Bundestagswahl noch als Bündniskanzler sah und in entsprechenden Sphären schwebte, erklärte über das Privatfernsehen diplomatisch: »It's none of your business. Kümmer dich um deinen eigenen Kram. Da gibt's Aufgaben genug in den USA.« So reagiert man heute nun mal als Vizekanzler auf den Vizepräsidenten. Nun bin ich weit davon entfernt, die merkwürdigen Taten und Untaten der Trump-Regierung zu verteidigen. Ich halte sehr wenig von der Relativierung des Rechts und der offenen Infragestellung der Integrität von Wahlen. Trump und seine Mitstreiter dienen in vielem nicht als Vorbild für uns. Aber ich denke auch, dass wir es uns zu einfach machen, wenn wir uns gerade im Bereich der Außenpolitik auf einen moralischen Hochsitz begeben und meinen, gegen Kritik grundsätzlich immun zu sein. Und noch mehr, dass wir überdies der Auffassung sind, die anderen mögen unseren hehren Idealen gefälligst Folge leisten. Es ist doch ein eher kindisches, ja ein gefährliches Verständnis von Außenpolitik, wenn wir einerseits wegen kritischer Äußerungen tief beleidigt sind, andererseits aber in die gleiche Richtung hemmungslos austeilen, weil wir uns automatisch auf der richtigen Seite wähnen. Oder ist es gerechter, den US-amerikanischen Präsidenten als Hassprediger zu bezeichnen, ihn wegen seiner Warnung vor einer zu großen Abhängigkeit von russischem Gas öffentlich zu verlachen oder in einer Rede vor der Universität Harvard selbstgerecht in den Senkel zu stellen? Wohin hat uns diese anmaßende Interpretation unserer Außenpolitik schließlich geführt? In die relative Isolation. Wir erinnern uns. In den 1980er Jahren konnte George Bush, der Ältere, noch von Deutschland als dem Partner in Leadership sprechen. Würde ein heutiger US-amerikanischer Präsident dieselben Worte sagen, müsste er möglicherweise ein Impeachment-Verfahren wegen Unzurechnungsfähigkeit befürchten. Sicher, das liegt natürlich zum Teil an unserer schwachen Wirtschaft, unserer mangelnden ökonomischen Satisfaktionsfähigkeit, aber es ist eben auch Ergebnis unseres von jeglicher Wirklichkeit und Schamlosigkeit ungetrübten Hochmutes, den wir jauchzend in die Welt tragen. Daher erstaunt es wenig, dass Deutschland zu keinem einzigen Land mehr eine enge, freundschaftliche und vertrauensvolle Beziehung pflegt. Früher suchten andere Staatenlenker unsere Nähe, sahen in unseren Kanzlern und Außenministern verlässliche Freunde, beneideten uns um unsere technologische Kraft. In der bitteren Gegenwart setzt eine Innenministerin mit einer Armbinde im Ausland Zeichen. Zum Ende seiner Amtszeit lud man Olaf Scholz zum Teil nicht mal mehr ein. War nicht mal die Achse Deutschland-Frankreich der europäische Motor? Wer die Zeiten von Schmidt, Giscard, Kohl-Mitterrand, ja auch die späteren Schröder-Girac-Jahre noch vor Augen hat, musste vor Verzweiflung in die Tischkante beißen, wenn er diese dynamischen Duos neben Scholz-Macron hielt. Anderen Staaten sprachen unsere Regierungsvertreter schon aus emotionalen Gründen gleich die Gesprächsfähigkeit ab, weil sie angeblich von undemokratischen, rechten oder sonst wie sinistren Gestalten regiert werden. Dabei handelt es sich zum Beispiel bei den Niederlanden, bei Italien, Polen oder Tschechien um wirklich lupenreine Demokratien, die ihre Wahlen immer noch auf einer freiheitlichen und rechtsstaatlichen Grundlage abhalten. Hochmut haben wir offensichtlich im Überfluss anzubieten. Einer der Höhepunkte war aus meiner Sicht die feministische Außenpolitik, der sich Annalena Baerbock verschrieben hatte. In den offiziellen Leitlinien des Auswärtigen Amtes las man dann, wie sie dieses politische Ziel verstand. Auf meinen Reisen erlebe ich, dass es zudem einen Unterschied macht, wie wir im Ausland auftreten. Wenn unsere Delegation selbstverständlich zumindest gleichen Teilen aus Frauen wie Männern besteht, wirkt das automatisch wie ein Spiegel und bringt unsere Gesprächspartner oft von selbst dazu zu erklären, warum dies auf der gegenüberliegenden Seite nicht so ist. Ich möchte nicht missverstanden werden. Dass Frau Baerbock so viele offensichtlich talentierte Frauen um sich versammelt, halte ich für außerordentlich positiv. Was ich aber problematisch finde, ist, dass sie nicht deren fachliche Qualität als Kriterium heranzieht, sondern ihre bloße Zahl. So wird allein die Präsentation der Frauen von ihr als legitimes moralisches Druckmittel der Außenpolitik verstanden. Oder was soll das Vorhalten eines Spiegels denn anderes bedeuten als die Überbringung der auf dem diplomatischen Parkett wohl recht übergriffigen Botschaft: Wir halten euch eigentlich für rückständig. Merkt es doch endlich selbst. Überraschenderweise interessiert es ausgerechnet die Grünen kein bisschen, dass dieser Ansatz tiefe kolonialistische Züge aufweist. Aber so ist es mit der Moral. Entweder man hat sie oder die anderen haben sie nicht. Im Jahr 2023 gab die Bundesregierung 35 Milliarden Euro für Entwicklungshilfe aus. Ich will mich nicht zu sehr über die Problematik dieser Zahlungen auslassen. Grundsätzlich sehe ich auch in der internationalen Zusammenarbeit die Notwendigkeit, dass starke Schultern mehr tragen und entsprechend Hilfe leisten. Dabei kann Deutschland eigene ökonomische Interessen verfolgen oder Maßnahmen ergreifen, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Wenn wir uns aber selbst in einer schwierigen konjunkturellen Lage befinden, dann sollten die Milliarden, die wir gegen das Leid in der Welt beisteuern, möglichst zielgenau ankommen. Da ist es für viele Menschen schwer vermittelbar, dass wir positive Maskulinität in Ruanda, Stärkung von Arbeitsplatzdemokratie durch Einflussnahme auf den offiziellen Gewerkschaftsverband in China oder Beschäftigungsförderung durch Energieeffizienz und erneuerbare Energien in Moscheen in Marokko mit erheblichen Steuermitteln versorgen. Nachdem ich mich vor einiger Zeit in dieser Thematik öffentlich etwas prägnanter geäußert hatte, nahm eine Frau mit mir Kontakt auf. Sie erklärte, sie arbeite fürs Entwicklungshilfeministerium und bat mich, weiterhin dahingehend Druck zu machen, denn sie könne die offensichtliche Steuerverschwendung in diesem Hause nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren. Tatsächlich zahlen die Deutschen gemessen an den anderen G7-Ländern pro Kopf mit Abstand am meisten Entwicklungshilfe. Mittlerweile sind es über 400 Euro pro Bundesbürger. Die Italiener bringen etwa ein Viertel davon auf. Würden wir unsere Zahlungen lediglich auf den Schnitt der anderen G7-Länder zurückfahren, könnten wir rund 20 Milliarden Euro einsparen. Es spricht viel dafür, dass das ohne große Beeinträchtigungen von wirklich sinnvollen Entwicklungshilfemaßnahmen ginge.